Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Philipperbrief beschäftigt und sind ihn größtenteils durchgegangen. Und heute, ganz am Ende des Philipperbriefes, beim Abschluss, hier ganz am Schluss, da kommt Paulus nochmal auf ein Thema zu sprechen, wo es um den Auslöser geht, warum Paulus eigentlich sich hingesetzt hat und diesen Brief geschrieben hat. Eigentlich stellt er hier der Gemeinde in Philippi eine Spendenbescheinigung aus. Paulus war ja im Gefängnis, er war in Gefangenschaft und damals war es nicht so, dass der Staat oder die Stadt die Gefangenen versorgt hat, sondern der Gefangene war selbst darauf angewiesen, unter was für Umständen er diese Gefangenschaft auch erlebt hat, was er zu essen hatte und wie es ihm da erging. Da war er auf Gelder angewiesen, dass er Unterstützung bekommt von anderen, die sich um ihn sorgen. Und die Gemeinde in Philippi, die hatte eben Geld zusammengelegt und das konnten sie nicht irgendwie per Banküberweisung oder per PayPal einmal schnell hinschicken und sagen, hier Paulus, du bist versorgt, sondern sie haben Geld zusammengelegt und einen Boten geschickt, der Paulus dieses Geld überbracht hat. Und ganz zum Schluss vom Philipperbrief merken wir, das war eigentlich so ein bisschen auch mit der Auslöser, dass Paulus den Brief geschrieben hat. Die sind ins Gespräch gekommen, Paulus wusste, wie es um die Gemeinde in Philippi auch bestellt ist, und dann schreibt er ganz am Ende, ja, dieses Geld, das ihr zusammengelegt habt, das ist zusammengekommen. Vielen Dank dafür. Aber es ist nicht nur ein kurzes Dankeschön vielleicht oder eine Spendenbescheinigung, sondern Paulus führt in diesem Abschnitt unglaublich viel aus, wenn es um das Thema Finanzen und Spenden geht. Und ich weiß, das Thema Spenden, das Thema Geld insgesamt ist ein sensibles Thema. Da spricht man nicht unbedingt gerne und offen drüber in unserem Land und auch hier bei uns in unseren Gottesdiensten. Da machen wir es eigentlich gar nicht oft zum Thema. Wir sammeln zwar jeden Sonntag die Kollekte ein, aber das machen wir, sage ich mal, nebenbei. Das machen wir gar nicht groß, dass wir es irgendwie ankündigen, welcher Bedarf da ist oder wie sich das da im Einzelnen verhält, sondern ja, das gehört dazu, das ist Routine, das läuft, sage ich mal, so mit. Und trotzdem ist es ziemlich gut und passend, dass wir heute diesen Text aus dem Philipperbrief vor uns haben, der uns dieses Thema vor Augen führt, weil es uns nicht nur jetzt im Gottesdienst in der Predigt beschäftigen wird, sondern nachher im Anschluss an den Gottesdienst haben wir auch unsere zweite Gemeindeversammlung in diesem Jahr. Und auch da wird es nochmal um das Thema Finanzen gehen, dass wir da so ein bisschen schauen, wie stehen wir aktuell da, was bringt auch das nächste Jahr mit sich. Und so bereitet diese Predigt auch ein bisschen vor, sich als Einzelner zu fragen, welche Einstellung habe ich eigentlich beim Umgang mit Finanzen? Und ihr kennt es ja auch zum Jahresende, da erleben wir das in diesen Wochen, dass vermutlich einige von uns auch Anfragen oder Aufrufe zu Spenden bekommen, von christlichen Werken, von Einrichtungen, wo man einfach merkt, ja, zum Jahresende, da wird da immer noch mal stärker nachgefragt. Und ich frage dich heute Morgen, wie geht es dir dabei, wenn du so eine Anfrage bekommst? Findest du es nervig, wenn dich ein Aufruf erreicht von Missionaren, von christlichen Werken oder der Gemeinde? Berührt es dich irgendwie so ein bisschen peinlich? Dir ist unwohl dabei, du denkst, Mensch, Finanzen, das ist doch mein Thema und meine Entscheidung, was ich damit mache. Da wird jetzt was von mir erwartet, was ich vielleicht gar nicht will. Das ist lästig, eine Last, eine unangenehme Pflicht. Vielleicht ist es aber für dich auch Gewohnheit, am Ende des Jahres mal zu prüfen, Mensch, wie ist es eigentlich so um meine Gaben bestellt? Habe ich mich vielleicht an diesem, sage ich mal, Zehnten, der uns in der Bibel immer wieder begegnet, orientiert? Wie du damit auch umgehst, ich glaube, die wenigsten von uns würden von sich aus zu der Antwort kommen, die Paulus uns heute beim Thema Gaben aufzeigt. Denn was wir eben aus Philipper 4 zum Thema Finanzen gehört haben, das klingt nicht irgendwie nur nach Routine oder Üblichem, was dazugehört, sondern wir merken auch hier, auch zum Abschluss des Philipperbriefes, bringt Paulus ein Thema auf und verbindet es mit großer Freude. Er sagt, Geld zu geben, das kann auch wirklich Freude bereiten. Es geht heute um die Freude des Gebens. Und wenn wir das am Anfang des Textes so lesen, wenn Paulus in Vers 10 ganz fröhlich schreibt, ich habe mich gefreut und ich bin dem Herrn dankbar, dass es euch möglich war, was für mich zu tun, dann könnte man meinen, ja klar, freut sich Paulus, Paulus bekommt ja auch was. Paulus ist ja nicht der, der hier was abgibt, sondern die Philipper haben für ihn Geld zusammengelegt. Natürlich ist Paulus da froh, dass er jetzt was bekommen hat und er da überreich beschenkt wurde. Und vielleicht denkst du auch, ja, Paulus schreibt diese Verse ja doch, weil er insgeheim ja doch hofft, dass er noch mehr bekommt, dass die Unterstützung durch die Philipper nicht nachlässt. Es gehört sich ja dazu, sich zu bedanken. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Paulus diese Unterstützung erhält. Auch wenn es diesmal ja doch irgendwie länger gedauert hat, weil die Philipper irgendwie nicht direkt dazu kamen, etwas zu schicken. Paulus will doch mit diesem Schreiben sie vielleicht doch motivieren, für ihn was zusammenzulegen. Aber nein, in den weiteren Versen, da merken wir das, da wird es eigentlich deutlich, Paulus freut sich, wenn er diese Verse schreibt, nicht, weil er noch mehr haben möchte. Er sagt in Vers 18, ich habe mich gefreut und bin dankbar, dass es euch möglich war, was für mich zu tun. Und in Vers 18 dann ganz deutlich, ich habe mehr als genug. Ich bin doch mit allem reichlich versorgt. Also kein, jetzt müsst ihr jeden Monat noch etwas zusammenlegen, damit das irgendwie weitergeht. Ich weiß ja gar nicht, wie lange hier meine Gefangenschaft noch geht. Sondern nein, Paulus geht das Risiko doch eigentlich ein, dass die Philipper den Brief bekommen und sagen, also Paulus, super, wenn es dir so gut geht, dann brauchst du ja unsere Unterstützung gar nicht mehr. Und so merken wir hier, wenn wir das im ganzen Großen angucken, es geht Paulus nicht darum, dass er sich freut, etwas empfangen zu haben, sondern Paulus freut sich darüber, dass die Philipper etwas gegeben haben. Er freut sich so riesig darüber, dass die Philipper diese Gabe zusammengelegt und an ihn überbracht haben. Und sein Wunsch ist, dass die Philipper sich genauso darüber freuen können. Er wünscht sich das eigentlich für jeden, dass wir nicht sagen beim Thema Finanzen und Sachen geben, weitergeben, dass wir sagen, oh, muss das sein, das kann schmerzen, das gibt einem vielleicht auch eine Unsicherheit oder das berührt einen peinlich oder erscheint einem als Last, sondern dass es vielleicht so ist, wie in der Eingangsgeschichte, die Gero mitgebracht hat, dass man merkt, hey, eigentlich kann ich mit dankbarem Herzen geben. Und ich merke in diesem Kreislauf des Gebens, das tut eigentlich allen Beteiligten gut. Also Paulus macht deutlich, dass es sich hier nicht um eine rein finanzielle Unterstützung handelt, dass hier nicht nur irgendein Bedarf abgedeckt wird, der sein muss, weil Paulus eben irgendeine Versorgung im Gefängnis braucht, sondern Paulus macht deutlich, dass hier bei diesen Gaben für den Dienst im Reich Gottes, dass es nicht nur eine praktische Notwendigkeit ist, sondern ein ganz wichtiger Aspekt kommt hier bei Paulus hinzu. Und er verwendet in diesem Abschnitt mehrmals die Wortform vom Begriff Koinonia. Dass er sagt, ihr Philipper, ihr habt Geld gegeben und wir haben Gemeinschaft durch eure Gaben. Das ist ein interessanter Aspekt. Wir denken bei Gemeinschaft doch eigentlich, wir haben Gemeinschaft, wenn wir ein gutes Gespräch miteinander haben. Nach dem Gottesdienst oder in einer Kleingruppe, dass man einen guten Abend, eine gute Zeit zusammen verbringt. So verstehen wir doch eigentlich Gemeinschaft. Gemeinsam unterwegs sein, dass man gemeinsam Projekte angeht, ein Dorffest gestaltet. Aber Gemeinschaft bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet, füreinander da zu sein und einander zu unterstützen. Gemeinsame Sache für Gott zu machen und im Dienst für Gott zusammenzustehen. Und das Teil dieser umfassenden Gemeinschaft auch darin sichtbar wird, dass man die finanziellen Mittel miteinander einbringt und zusammenlegt. Das drückt sich an vielen Stellen in der Bibel aus, dass darin Gemeinschaft verwirklicht wird. Das lesen wir über die Gemeinschaft der ersten Christen in Jerusalem, die sich ganz krass dadurch ausgezeichnet haben, dass sie alles miteinander geteilt haben. Oder einige Jahre später, als die Christen in Jerusalem eine große Not erlitten haben, da haben die christlichen Gemeinden überall auf der Welt eine ganz große Spendensammlung durchgeführt und gesagt, unsere Gemeinschaft als Christen zeigt sich darin, dass wir unsere Glaubensgeschwister in Jerusalem unterstützen. Auch darin wird Gemeinschaft deutlich, indem Gelder zusammengelegt werden und man da miteinander unterwegs ist. Und das haben die Philipper von Anfang an gemacht, dass sie, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, dass sie als eigentlich einzige Gemeinde immer Paulus in seinem Dienst unterstützt haben und es Paulus ermöglicht haben, sich auf die Verkündigung des Evangeliums und die Gründung von Gemeinden zu konzentrieren. Und das hat eben diese Gemeinschaft miteinander ganz deutlich gemacht. Die Philipper haben gegeben und waren damit Teil von dem Auftrag, in dem Paulus unterwegs war. Sie waren gemeinsam unterwegs und wir merken, geben ist nicht nur irgendwie eine Last oder Pflicht, die dazugehört, sondern geben ist Ausdruck von Gemeinschaft. Wenn ich gebe, dann ist es eigentlich genauso, wie wenn ich nach dem Gottesdienst im Gespräch mit dem anderen bin. Das eine gehört zum anderen, zur Gemeinschaft dazu. Es ist eine Form, die dazugehört, dass wir gemeinsam unterwegs sind und es verbindet. Sei es, dass wir Geld für unsere Arbeit als Ortsgemeinde zusammenlegen oder auch, dass wir ja auch Gelder für die Missionare und, zusammenlegen beziehungsweise regelmäßig auch spenden für 4 Missionarsfamilien, die an unterschiedlichen Orten ihren Dienst tun, dass wir da auch Anteil mit haben, indem wir sie unterstützen, Anteil an ihrer Arbeit vor Ort. Wir stehen zusammen, wir sind verbunden, das wird da deutlich und das sollten wir beim Aspekt Gaben und Spenden immer berücksichtigen und es nicht nur als finanzielle Notwendigkeit sehen, ohne die die Arbeit gar nicht möglich wäre, sondern nein, durch unser Geben wird der Aspekt der Gemeinschaft deutlich. Das erstmal als Vorbemerkung. Und dann sagt Paulus, dieses Geben ist ein Ausdruck von Gemeinschaft und es ist ein Grund zu großer Freude. Und da merken wir ja, Gemeinschaft ist ja eigentlich auch immer mit Freude verbunden. Aber Moment, Gemeinschaft, ja, Geben und Freude. Wie ist es da bei dir? Erlebst du große Freude, wenn du spendest? Also richtig große Freude. Ich muss sagen, so ausgeprägt ist die Freude bei mir eigentlich nicht immer. Ich freue mich gerne, wenn wir Dinge bekommen. Ich freue mich auch gerne, wenn man anderen eine Freude macht. Aber Freude im regelmäßigen Geben, irgendwie ist es bei mir eher Routine. Aber Paulus sagt, nein, es ist nicht nur eine Gewohnheit, die wir uns aneignen können, sondern es ist etwas, wo wir eine große Freude erleben, wenn wir für die Arbeit im Reich Gottes geben. Und auch wenn Paulus hier der Empfänger von den Gaben ist, so können wir von ihm etwas Grundlegendes lernen, was es mit dem Geben auf sich hat. Etwas, was einem die Freude am Geben rauben kann, ist, glaube ich, oft das Gefühl von Unzufriedenheit über das, was man hat. Dass man merkt, ich gebe vielleicht, oder wenn ich gebe, dann habe ich keine große Freude, weil sich vielleicht bei mir das Gefühl einstellt, wenn ich etwas abgebe, dann reicht das, was ich habe, gar nicht mehr für mich. Dann habe ich es vielleicht gar nicht mehr zur freien Verfügung. Ich habe doch selbst wenig oder ich bräuchte vielleicht noch mehr. Ich habe doch offene Wünsche, Vorstellungen, was ich sonst mit dem Geld tun könnte. Und auch Paulus als Empfänger hätte ja fragen können, ihr Philipper, warum habt ihr eigentlich so lange nichts geschickt? Warum kommt ihr erst jetzt dazu? Hätte ich nicht mehr verdient bei allem, was ich für euch getan habe? Paulus hätte unzufrieden sein können, dass er erst jetzt etwas erhält, nach all den Entbehrungen und der langen Zeit der Gefangenschaft. Er hätte sie dafür kritisieren können. Und er hätte auch fragen können, Mensch, ihr Philipper, das, was ihr jetzt geschickt habt, ist ja schön und gut, aber wird das überhaupt reichen, was ihr geschickt habt? Ich weiß doch gar nicht, wie lange ich noch im Gefängnis sein werde. Ich weiß nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Paulus hätte bei aller Freude über die Gabe der Philipper auch sagen können, ist ja schön und gut, aber zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich brauche vielleicht mehr und mir steht vielleicht auch mehr zu. Aber diese Unzufriedenheit hätte ihm sicherlich die Freude geraubt, dass er nicht sagen könnte, ich freue mich riesig über eure Gabe. Paulus kann ehrlich und ohne Hintergedanken oder den Wunsch nach mehr Unterstützung sagen, ich freue mich riesig, dass ihr gegeben habt und ihr könnt euch auch darüber freuen. Wie kann es sein? Wo kommt diese große Freude bei Paulus her? Und die Freude, die er auch für die Philipper sich wünscht. Der Schlüssel dazu für ein fröhliches Geben steckt in den Versen 11 bis 13. Da sagt Paulus, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist der Schlüssel,
wie wir Freude im Geben erfahren können. Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Deshalb kann ich in jeder Lebenslage voller Freude und Dankbarkeit sein. Und wir merken, wir können uns freuen, wenn wir zufrieden sind. Drei Dinge können wir hier über Zufriedenheit lernen. Zufriedenheit ist unabhängig von unserer Lebenssituation, auch unabhängig von unserer finanziellen Lebenssituation. Und da stellt sich doch die Frage, was brauchst du, um zufrieden zu sein? Wie sehe das richtige Einkommen, wie sehen die richtigen Finanzen aus, um zufrieden zu sein? Vor einigen Jahren wurde eine Studie veröffentlicht, da war das Ergebnis, am glücklichsten bist du mit damals 60.000 Euro Jahreseinkommen. Mehr und weniger sind nicht so gut. Schon mal eine Hausnummer. Oder ein erfolgreicher Schauspieler hat gesagt, es ist nicht notwendig, reich und berühmt zu sein, um glücklich zu sein, sondern es genügt eigentlich, reich zu sein. Und wir meinen oft, Glück und Zufriedenheit hängt von dem ab, was wir haben. Wenn ich so oder so viel verdiene, wenn mein Bankkonto so oder so viele Nullen aufweist oder wenn ich dies oder jenes besitze, dann werde ich zufrieden sein. Und natürlich neben den Finanzen kommen noch ganz andere Faktoren zum Zufriedensein dazu. Das haben wir ja doch meist erkannt. Unsere Zufriedenheit liegt nicht im Geld, sondern oft ist das Glücklichsein vielmehr mit guter Gesundheit oder gelingenden Beziehungen verbunden, die da noch drüber stehen, wenn man den Glauben außen vor lassen würde. Aber Paulus sagt hier, wir können zufrieden sein, völlig unabhängig davon, ob wir viel oder wenig haben. Unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden, können wir zufrieden sein. Und er meint damit, wir werden nicht dadurch zufrieden, dass wir uns bestimmte Dinge leisten können, sondern jederzeit können wir Zufriedenheit erleben. Und um diesen Punkt zu verdauen, brauchen wir den zweiten Aspekt. Zufriedenheit ist lernbar. Sie stellt sich nicht plötzlich von jetzt auf gleich ein und überfällt uns. Wir werden nicht über Nacht zufrieden. Aber wir können lernen, zufrieden zu sein. Das sagt Paulus ganz deutlich in Vers 11. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und dann führt das aus, dass er Zeiten erlebt hat. Da hatte er richtig Überfluss, da ging es ihm gut. Vielleicht wie unser Land das in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Und es gab Zeiten, da hatte ich wenig und war mit Hunger und Entbehrungen konfrontiert. Und in beiden Situationen war es so, dass Paulus gelernt hat, zufrieden zu sein. In beiden Situationen. Und ich glaube, wir lernen Zufriedenheit nicht in der Theorie. Nicht, dass wir heute Morgen das irgendwie hören. Ja, man kann theoretisch irgendwie in jeder Lebenslage zufrieden sein. Das lernen wir nicht jetzt im Kurzen. Auch nicht dann, wenn es uns gut geht, sondern wir lernen Zufriedenheit in der Realität des Lebens. In den Höhen fällt es uns wahrscheinlich leichter, aber auch in den Tiefen und allen Stationen dazwischen können wir Zufriedenheit lernen. Ich glaube, die Frage ist aber, will ich das eigentlich? Willst du deine aktuelle Situation nutzen, um Zufriedenheit zu lernen? Zu sagen, ja, das, was ich jetzt habe, das genügt mir. Das macht mich zufrieden, beziehungsweise damit kann ich zufrieden sein. Ich brauche nicht mehr. Die griechischen Philosophen der damaligen Zeit, die haben gesagt, wir Menschen, wir können zufrieden sein, wir können völlig unabhängig werden von der Situation, in der wir uns befinden. Wir müssen nur wirklich wollen. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden und dann müssen wir dranbleiben von uns aus. Wir brauchen eine innere Stärke und ja, dann kann das jeder. Man braucht nur die richtige Einstellung. Aber Paulus und auch Jesus sagen uns eigentlich etwas ganz anderes. Sie sagen, nein, wir werden nicht aus uns heraus schaffen, zufrieden zu sein. Das geht nicht. Sondern es ist ein drittes, Zufriedenheit ist etwas, wozu Jesus uns befähigt. Das schreibt Paulus in Vers 13, wenn er sagt, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Das ist ein Bibelvers, der mit zu den am häufigsten geteilten Bibelversen in den sozialen Medien gehört. Und ich habe die Befürchtung, dass dieser Vers so oft, wie er auch geteilt wird, dass er vermutlich ähnlich oft missverstanden wird. Missverstanden in dem Sinne, dass man meinen könnte, dieser Vers bedeutet, alles, was ich mir vornehme, das kann ich durch die Kraft von Jesus Christus schaffen. Für Jesus ist doch kein Hindernis zu groß, kein Problem zu schwierig. Ich kann mit Jesus alles schaffen und erreichen. Und ja, Jesus hat den Tod besiegt und trotzdem meint dieser Vers etwas ganz anderes. Der umstrittene Box-Champion Evander Holyfield hat in den 90er Jahren genau diesen Bibelvers auf seine Box-Shorts und auf seinen Box-Mantel aufgedruckt. Und er meinte damit eigentlich, ja, mit Jesus kann ich eigentlich genau das. Ich kann alles und wenn ich jetzt in den Kampf gegen den Favoriten Mike Tyson gehe, dann werde ich ihn mit Jesu Hilfe besiegen. Und tatsächlich gewann Evander Holyfield recht überraschend diesen Kampf. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass es einige Zeit später, ich glaube 2 Jahre später, noch einen weiteren Kampf gab gegen Lennox Lewis. Und auch da hatte Holyfield wieder diesen Vers auf seinem Boxermantel stehen und meinte, ja, auch diesen Kampf werde und kann ich mit Jesus gewinnen. Aber den Kampf hat er nicht gewonnen. Was war das Problem? Hatte Lennox Lewis den gleichen Vers auf der Hose stehen? Nein, das war es nicht. Hatte Gott einen Fehler gemacht? Nein, das Problem ist einfach, dass dieser Vers so nicht gemeint ist. Das ist nicht die Aussage dieses Verses und das merken wir doch, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen. Denn was Paulus deutlich macht, ist Folgendes. Egal, in welcher Situation wir uns befinden, durch Jesus kann ich lernen, zufrieden zu sein. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Das heißt, egal in welcher auch finanziellen Situation ich mich befinde, durch Jesus kann ich lernen, zufrieden zu sein. Ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, ich kann zufrieden sein, unabhängig von den Umständen meiner Situation. Ob es gute oder schwere Zeiten sind, die ich erlebe, Jesus kann mich dazu befähigen, nicht zu verbittern, wenn ich wenig habe. Jesus kann dazu führen, kann mein Herz und meine Einstellung dahin leiten, dass ich mich nicht ständig um das kreisen muss, was ich nicht habe. Um das, was mir vermeintlich fehlt, um zufrieden zu sein. Dass ich nicht ständig das Gefühl habe, dass ich noch mehr brauche oder dass ich beim anderen sehe, was ich vielleicht auch noch gerne hätte. Aber Jesus kann mich auch so stark machen, dass ich nicht abhängig werde von dem, was ich habe. Was mir vermeintlich Sicherheit gibt und worin die Gefahr besteht, dass ich darauf mein Vertrauen setze und meine Zufriedenheit darin gründet. Ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht, meine Zufriedenheit, meine Stärke kann ich aus Jesus Christus ziehen und nicht aus meiner Situation. Das bedeutet es, zufrieden zu sein mit dem, wie die Umstände gerade sind. Aber ich glaube, die Frage ist, will ich Jesus vertrauen, dass er mir hilft und zeigt, wie ich zufrieden werden kann? In jeder Lebenslage. Und will ich dazu bei Jesus in die Lehre gehen?
Nicht mit der Erwartung zu sagen, okay, Jesus, du musst es mir schenken, du musst mich versorgen, dass es mir wieder besser geht, sondern Jesus, ich vertraue dir, dass du mir auch in den schweren Zeiten des Lebens Zufriedenheit in mein Herz hineinschenken willst und ich es bei dir lernen kann. Will ich bitten, es mir genügen zu lassen und die Situation annehmen zu können, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist und die Finanzen knapp sind? Wenn wir diese Zufriedenheit in und durch Jesus Christus lernen, ich glaube, wenn wir das verinnerlicht haben und er uns das auch schenkt, erst dann werden wir Freude beim Geben erleben können. Weil wir wissen, meine Zufriedenheit hängt nicht an meinen finanziellen Umständen. Und deshalb muss ich mich nicht daran klammern, sondern ich kann geben und dann kann ich mich sogar freuen. Das Dritte, was Paulus uns zeigt, ist, dass Geben keinen Verlust, sondern Gewinn bedeutet. Und so sagt er in Vers 14, trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Paulus sagt, es war gut, dass ihr gegeben habt. Es war nicht notwendig, sondern gut. Und die Frage ist, ist es wirklich gut, wenn ich gebe? Wenn man vielleicht im nächsten Jahr auf die Summe an Spenden schaut, wenn die Spendenquittungen einen erreichen und man vor Augen hat, wie viel man gegeben hat, und dann kommen die Rechnungen für die Autoversicherung oder Reparaturen stehen plötzlich an, die Energie- und Lebensmittelkosten steigen weiter und man überlegt, Mensch, was hätte ich denn sonst mit dem Geld machen können? War das wirklich gut, dass ich das gegeben habe? Das fehlt doch jetzt. Man hat einen Verlust vor Augen
Und in solchen Situationen sind wir uns vielleicht gar nicht mehr so sicher, ob das mit dem Geben eine gute Idee ist. Wenn ich etwas gebe, dann bedeutet das doch eigentlich immer, dass ich hinterher weniger habe als vorher. Ich gebe etwas und das ist dann weg. Und ja, wenn man das so sieht, dann erscheint Geben tatsächlich weniger sinnvoll. Es ist eigentlich mit Verlust verbunden. Aber Paulus sagt hier, ihr habt gegeben. Ihr habt sogar viel mehr gegeben als alle anderen in Mazedonien. Und doch habt ihr als Philipper, ihr als Gemeinde, keinen Verlust, sondern es ist ein Gewinn für euch. Und dann schreibt er in Vers 17, denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Paulus spricht hier ganz klar davon, dass sie gegeben haben. Das ist ein Gewinn für sie. Es ist eine gute Investition. Deshalb freut sich Paulus, weil er weiß, dass Geben in Gottes Reich ist wie eine Geldanlage, die hohen Gewinn mit sich bringt. Das haben wir ja in den letzten Jahren eigentlich kaum gehabt, dass man für Geld noch irgendwas bekommt. Die Zinsen waren irgendwo auf dem Tiefstand. Und jetzt in den letzten Monaten, da sind die Zinsen wieder etwas gestiegen und als Sparer kann man sich freuen, wenn man wieder zumindest etwas für sein Geld bekommt, auch wenn es die Inflationsrate nicht ganz ausgleicht. Aber Paulus spricht hier nicht von ein paar Prozentpunkten, sondern er sagt, das, was ihr gegeben habt, das wächst immer weiter an. Das wird richtig, richtig groß und es wird deutlich, das Geld, das die Philipper gegeben haben, das ist nicht verloren, sondern es bringt Frucht. Auch Frucht ganz konkret für sie. Und so dürfen wir wissen, wenn wir für die Sache Gottes, für sein Reich Geld zusammenlegen, dann ist es nicht verloren, sondern dann werden wir davon ernten und den Segen Gottes erleben. Und das erleben wir nicht immer sofort und auch nicht immer sichtbar, aber wir dürfen gewiss sein, unsere Saat bringt Ernte mit sich. Und das macht Paulus an anderer Stelle deutlich, dass er sagt, wer wenig gibt, erntet wenig, wer viel sät, wird viel ernten. Und das ist immer so die Frage, wo sehen wir das denn? Zum Teil erleben wir das vielleicht in diesem Leben, in der Entwicklung von Gemeinden, aber ganz sicher sehen wir es in der Ewigkeit. In Gottes neuer Welt, da werden wir die Ernte vor Augen haben, was Gott als guter Verwalter unserer Gaben mit unseren Finanzen und Mitteln angestellt hat und welche Frucht daraus hervorgegangen ist. Das heißt, wir dürfen wissen, beim Geben investieren wir vergängliches Geld in unvergängliche Frucht. Wenn wir das erkennen, dann müssen wir nicht dem hinterher trauen, was wir gegeben haben, sondern dann dürfen wir uns doch von Herzen darüber freuen und sagen, das ist so gut angelegt. Das ist doch richtig, richtig super zu wissen, Gott wird daraus eine wunderbare Ernte erwachsen lassen. Auch wenn ich sie vielleicht nicht direkt vor Augen habe und wir es im Hier und Jetzt nicht immer sofort erleben. Und doch bleibt beim Geben natürlich etwas offen. Gerade in den Zeiten von finanziellen Unsicherheiten und steigenden Kosten vielerorts kann einem doch der Gedanke kommen, geben ist ja schön und gut. Aber was wird denn aus mir, wenn ich etwas gebe? Ja, dann darf ich wissen, das Geld ist irgendwie gut angelegt. Aber was ist denn mit meinen eigenen Nöten und Bedürfnissen? Was ist denn mit meiner finanziellen Not, mit der Angst und Sorge, die real ist und die sich der Freude des Gebens entgegenstellen kann? Auch dazu schreibt Paulus etwas und ermutigt uns in Vers 19, dass er sagt, was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wenn wir geben, dann dürfen wir gleichzeitig wissen, Gott wird uns versorgen. Und Gott ist doch der Geber aller Gaben. Gott versorgt den Einzelnen. Gott sieht dich und deine Situation. Und Gottes Möglichkeiten, uns zu versorgen, wird nie an seine Grenzen stoßen. Und wir dürfen auch wissen, Gott ist nicht geizig, sondern Gott ist großzügig. Das heißt nicht, dass Gott uns alles gibt, was wir uns wünschen. Es heißt nicht, dass wir in Luxus und Überfluss leben oder dass wir uns gar nicht um finanzielle Dinge kümmern und dort kluge und weise Entscheidungen treffen sollten. Aber wir können gewiss sein, Jesus schenkt uns das, was wir benötigen. Er macht uns nicht reich, aber er versorgt uns. Und wenn wir hören, dass er uns geben wird, was wir brauchen, dann sind unsere Gedanken ja meist auf etwas Materielles gerichtet. Aber auch da merken wir brauchen doch eigentlich so viel mehr als Essen, Geld und Kleidung. Damit sind wir in unserem Land meist insgesamt schon ganz gut versorgt. Aber wir brauchen noch ganz andere Dinge. Wir brauchen Kraft in Schwierigkeiten und Nöten. Wir brauchen es, in Liebe und versöhnt miteinander leben zu können. Wir sehen uns nach Frieden im Miteinander. Dass wir füreinander da sein können. Dass wir merken, ja, ich komme mit meiner Familie, mit meinem Freundeskreis, mit meinen Arbeitskollegen gut aus. Einander dienen zu können, trotz aller Herausforderungen in der Gemeinde. Wir brauchen es, dass Jesus uns festhält, dass wir an ihm dranbleiben. Und all das sind Dinge, die Paulus im Philipperbrief zuvor schon erwähnt hat. Und Paulus sagt, Gott wird euch geben, was ihr braucht. Und das umfasst so viel mehr als nur Geld. So viel, was wir uns von Geld gar nicht kaufen könnten. Und Paulus sagt, ich habe es erlebt und er ist überzeugt, alle, die Jesus nachfolgen und sich danach richten, die werden es auch erleben, dass Gott treu zu seinem Wort steht und uns versorgt. Und ich selbst kann das ebenfalls nur bestätigen und ich staune, wie Gott das macht, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Dass er nicht alle Wünsche erfüllt, aber dass er oft so viel mehr gibt, als man erwartet. Ich habe gerade vorgestern von einem Pastorenkollegen gehört, der durch Zufall eine neue Wohnung bekommen hat. Von Zufall kann man sprechen, weil es ihm zugefallen ist. Er hatte eine Anzeige bekommen, hatte sich irgendwo registriert, sie waren so ein bisschen auf der Suche, zu gucken, wann eine Wohnung frei wird, hatte eine größere Wohnung, nur zwei Straßen weiter, gesehen und bekommen, die war total interessant. Er hat hingeschrieben, aber direkt danach war die Wohnung schon wieder gelöscht und er hat nur die Info gekriegt, nein, wir können sie nicht mehr berücksichtigen. Dann hat er einen Fußballkollegen nach Hause gefahren und der wusste zufällig, ah, die Adresse, wo das frei wird, die Wohnung frei wird in dem großen Block, da wohnt der Fußballkollege auch. Dann hat er ihn darauf angesprochen und meinte, Mensch, weißt du, ob hier eine Wohnung frei wird, wie verhält sich das damit? Und dann hat er gesagt, nee, hier wohnen so viele Leute, ich habe keine Ahnung, ob hier eine Wohnung frei ist oder nicht, aber ich kann dir sagen, welcher Gesellschaft diese Wohnungen hier gehören. Und dann hat der Kollege sich bei der Gesellschaft gemeldet und gesagt, hier, ich habe Interesse an der Wohnung. Ihr habt sie zwar schon rausgenommen, aber vielleicht ist sie ja doch noch frei. Zack, kam die Rückmeldung, nein, die Wohnung ist schon vergeben, danke fürs Interesse, aber nein. 3 Stunden später kommt die nächste E-Mail. Ja, die Wohnung ist doch irgendwie noch frei, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie mal dazu. 5 andere Familien gucken sich das auch noch an. Die sind vor Ihnen dran. Alle hatten Interesse an dieser Wohnung. Alle wollten sie haben, aber aus unterschiedlichsten Gründen durften die anderen 5 diese Wohnung nicht bekommen. Und so hat mein Kollege diese Wohnung plötzlich bekommen und er hat erlebt, Gott hat ihn, hat sie als Familie treu versorgt und es passte richtig, richtig gut rein, ohne dass sie da richtig stark hinterhergegangen sind. Und ich glaube, das ist ein Beispiel vom Hamburger Wohnungsmarkt, wo man nur sagen kann, das ist nicht normal. Das ist doch erstaunlich und wir dürfen erleben auch heute, Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Oder er kann es auf alle Fälle. Und manchmal sind unsere Wartezeiten auch Zeiten, wo wir an uns und unseren Erwartungen vielleicht nachfeilen müssen und wir nicht alle Wünsche erfüllt bekommen. Oft gibt Gott mehr, als man erwartet. Und wir dürfen wissen, Jesus wird uns nicht fallen lassen, wenn wir geben. Jesus ist für uns da, Jesus sorgt für uns. Und deshalb haben wir allen Grund, uns zu freuen, wenn wir geben, weil wir uns damit konkret bewusst machen, ja, ich gebe etwas und ich weiß, ich lebe in Abhängigkeit von Gott und er hat zugesagt, mich und uns zu versorgen. Und es gibt noch einen 5. Grund, warum wir uns freuen können, wenn wir geben. Denn wir dürfen wissen, unsere Gaben zaubern ein Lächeln auf Gottes Gesicht. In Vers 18 schreibt Paulus, im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Das heißt, wenn wir geben, dann ist es viel mehr, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Und es ist auch viel mehr, als dass darin unsere Gemeinschaft miteinander zum Ausdruck kommt. Dann tun wir nicht nur Menschen etwas Gutes oder unterstützen eine Gemeinde oder ein christliches Werk, sondern wir zaubern ein Lächeln auf Gottes Gesicht. Es ist Gott willkommen, er freut sich, Gott sieht es und er merkt, da gibt jemand für mich. Da macht mir jemand eine Freude. Und doch ist hier im Text von Opfern die Rede, die Gott gebracht werden. Und man könnte es so verstehen, naja, die Philipper, die haben Paulus unterstützt, weil sie vielleicht auch in Zukunft erwartet haben, dass Paulus sich um sie als Gemeinde weiter kümmert. Oder man könnte es verstehen, wir geben Gott etwas und versuchen, ihn dadurch gnädig zu stimmen, zu besänftigen, für uns einzunehmen. Ich bringe Gott etwas, damit er etwas für mich tut. Aber das ist doch genau andersrum. Unsere Gaben sollten nicht das Ziel haben, dass wir meinen, uns damit von Gott etwas erkaufen zu können, sondern unsere Gaben sollen eine Antwort sein auf das, was Gott bereits für uns getan hat. In Vers 20 sagt Paulus, Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Wir geben, weil Gott die Ehre gebührt, weil er es verdient hat, geehrt zu werden. Warum hat er das verdient? Weil Gott alles für uns gegeben hat. Selbstlos und voller Liebe gab er sich selbst in Jesus Christus für uns hin. Das ist die Grundlage unseres Gebens. Gott hat uns nicht nur etwas geschenkt, sondern in Jesus Christus hat er sich uns selbst geschenkt. Er ist ans Kreuz gegangen für uns, damit wir mit ihm versöhnt sein können. Damit wir ewiges Leben erleben können, das schon hier und heute beginnt und real ist. Und das können wir gar nicht ermessen oder berechnen, wie viel das ist, was er getan hat. Das lässt sich niemals erkaufen. Wie sehr muss Gott uns geliebt haben, dass er sich in seinem Sohn hingegeben hat für uns? Und wie können wir je angemessen darauf antworten und reagieren? Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, wie wir Gott darauf antworten sollten. Indem wir ihm vertrauen und indem wir dieses unfassbare Geschenk der Versöhnung für uns annehmen. Aber ein Weg des Dankesagens ist auch das Geben. Dass wir Gott unsere Finanzen anvertrauen und dass wir das mit Freude tun können, da uns diese 5 Aspekte des Gebens helfen, wenn wir uns das vor Augen führen. Dass wir wissen dürfen, Geben ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Es wird deutlich, wir sind gemeinsam unterwegs und wir haben Anteil daran. Und unsere Zufriedenheit hängt nicht an unseren Finanzen, sondern wir können durch Jesus lernen, in jeder Situation und Lebenslage zufrieden zu sein. Und wir dürfen wissen, Geben ist kein Verlust, sondern wir investieren vergängliches Geld in unvergängliche Frucht. Und mit unseren Gaben machen wir unsere Abhängigkeit von Gott deutlich und wir dürfen wissen, Gott ist der Geber aller Gaben und er hat zugesagt, uns zu versorgen. Und zum Schluss dürfen wir wissen, wenn wir geben, dann freut Jesus sich darüber und es zaubert ein Lächeln auf sein Gesicht. Mit unseren Gaben zeigen wir Dankbarkeit für das, was er für uns gegeben hat, dass er den Preis bezahlt hat und mich errettet hat. Amen.